verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht. Aber mir hätte man. Ja, hallo. Heute am, was haben wir denn heute? Heute ist der 1. Juni.
Der allererste.
Der allererste Juni. Der 1. Juni in diesem Jahr und wahrscheinlich auch der letzte 1. Juni in diesem Jahr. Und ihr hört, wie unschwer am Jingle zu erkennen war, das ABS-Magazin. Heute mit Dada und
Nils. Seid gegrüßt beisammen.
Und ich höre mich gar nicht. Das liegt einfach nur daran, dass der Kopfhörermonitor noch nicht eingeschaltet war.
Ja, manchmal läuft das so. Aber wir sind on air, ich kann es hören, sozusagen hier im Stereo. Wenn ich das ein bisschen lauter mache, dann könnte man das hören. Seid gegrüßt. Wir haben heute ganz, ganz interessante Themen. Diese Themen, die wir heute haben, hatten wir schon angedacht letzten Mittwoch. Es handelt sich um ein ganz kniffliges Thema, ein Thema, das jetzt seit einigen Jahren hier präsent vor Ort für viele Leute schon mal gehört. TTIP zum Beispiel oder CETA und dergleichen. Aber kein Mensch weiß, worum es geht. Und das ist auch wirklich die Absicht anscheinend gewesen, um nicht genau zu wissen, um was es hier geht, weil die letzten Jahre gab es ganz, ganz wenige Menschen, die da auch Einblick haben durften. Das waren natürlich die EU-Kommission und einige Abgeordnete der EU und das auch immer nur zu einer bestimmten Zeit. Also 2-3 Stunden durften sie dann einsehen, alles auf Englisch.
Keine Kopien anfertigen, richtig, keine Fotos machen, nichts, also ein Geheimabkommen.
Und zuzüglich war es dann so, dass am Ende nur noch die Lobbyisten in der EU verteilt hier in den EU-Ländern Einblick darauf haben konnten und die waren natürlich auch begeistert von dieser Geschichte oder diesem Einkommen.
Und darüber wollen wir uns jetzt die nächsten 20, 25 Minuten unterhalten. Mhm. Und wir haben ja noch ein anderes Thema. Wir haben auch noch Gäste heute, ne? Sollten wir vielleicht auch noch mal kurz darauf hinweisen,
genau,
wer heute kommt.
Ja, wir haben heute 2 Gäste, eine Dame und einen Herrn. Und zwar ist jetzt dieses Jahr ein Jubiläum für die Kulturwerkstatt. Kulturwerkstatt ist
Jubiläum.
Genau, in dem Germania-Bunker in Bornheim Nord in der Germaniastraße und die sind dort Kulturschaffende jetzt seit 25 Jahren, also sie sind von Anfang an dabei und die werden wir dann später auch nochmal dazu befragen.
Ja, und das sind dann der Fritz Müller und die Maria Schmid. Und damit wir so ein bisschen ins Thema reinkommen, TTIP und CETA, haben wir hier
CETIP.
Ja, genau. Da sagt der Abraham zum Webraham, ich möchte sogar einen Zebraham. Nein, es geht also um CETA und TTIP und da haben wir einen kleinen Mitschnitt vorbereitet bzw. gefunden und den wollen wir euch jetzt mal zum Einstieg in das Thema zu Gehör bringen.
TTIP und CETA mal nachgefragt. Was hat es eigentlich mit TTIP und CETA auf sich? Und warum sind so viele Menschen gegen diese neuen Freihandelsabkommen?
TTIP und CETA ähneln sich wie ein Ei dem anderen und verschaffen großen Konzernen weitreichende neue Privilegien. Das geschieht zu Lasten von kleinen und mittelständischen Unternehmen, Beschäftigten, Kommunen und Bürgern. Ein besonders markantes Beispiel hierfür ist der Investorenschutz ISDS. Damit erhalten ausländische Investoren das Sonderrecht, gegen Staaten zu klagen, wenn deren nationale Gesetze die Gewinnerwartungen der Konzerne schmälern. Entscheidungen auf Landes- oder Kommunalebene gehören dazu. So verklagte Philip Morris Uruguay auf 2 Milliarden Dollar Schadensersatz für ein Gesetz zum Nichtraucherschutz und der Energiekonzern Vattenfall die Bundesrepublik Deutschland auf 4,7 Milliarden Euro Entschädigung für den Atomausstieg. Mit dem CETA-Abkommen, das schon ausverhandelt ist und 2016 voraussichtlich ratifiziert werden soll, können auch US-Firmen mit kanadischen Tochterfirmen die europäischen Staaten verklagen.
Aber untergräbt das nicht unsere Demokratie?
Das ist eine wirklich berechtigte Sorge. Und demokratiegefährdend sind auch die sogenannten regulatorischen Räte aus dem CETA-Abkommen. Dem Handelspartner werden neue Mitspracherechte bei Regulierungen eingeräumt, Und zwar bevor irgendein Parlament konsultiert wird.
Das klingt nach einer sehr einseitigen Machtkonzentration bei den Konzernen.
Stimmt, aber es wird noch schlimmer. Wesentliche Teile der kommunalen Daseinsvorsorge sind im CETA nämlich gar nicht geschützt. Alle öffentlichen Netze wie Strom, Gas, Breitband, Smart Grids, Fernwärme und Wasser, öffentliche Beleuchtung und Grünflächen, ebenso wie Binnenhäfen, der kommunale Wohnungsbau und alle zukünftigen Aufgaben. Es drohen Privatisierungen in großem Ausmaß mit Kostensteigerungen von bis zu 400%, wie sie bei den Privatisierungen einzelner Trinkwasserversorgungen zu beobachten waren. Und die dürfen mit CETA womöglich nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Aber für die Wirtschaft sind die Abkommen doch gut, oder?
Nur für die großen Konzerne. Viele kleine und mittelständische Unternehmen sehen sich existenziell von CETA bedroht. Sie verweisen auf die Erfahrungen aus dem Freihandelsabkommen zwischen Kanada, USA und Mexiko, das hunderttausende kleine und mittelständische Unternehmen vernichtet hat. Wichtig ist auch, ohne die Gewerbesteuer dieser Unternehmen werden viele Sozialleistungen und Aufgaben der Wohlfahrtsverbände nicht mehr finanzierbar.
Und dieses Abkommen steht kurz vor dem Abschluss?
Leider ja. Wird CETA in der EU und den nationalen Parlamenten beschlossen, dann werden andere Abkommen wie TTIP und TISA kaum aufzuhalten sein.
Was können wir tun?
Helfen Sie, CETA und Co. zu verhindern. Sprechen Sie mit den Abgeordneten Ihres Wahlkreises und unterstützen Sie zusammen mit fast 3,5 Millionen Unterzeichnern die europäische Initiative Stopp TTIP und CETA unter www.ttip-unverhandelbar.de.
Ja, ihr habt jetzt einiges gehört, was CETA heißt, beziehungsweise was TTIP...
Vielleicht kann man noch mal kurz den offiziellen Namen ansagen. Also
gerne.
TTIP steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership, also auf Deutsch übersetzt Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Und CETA steht für Comprehensive Economic and Trade Agreement. Also, das ist nur mal so als Grundinformation. TTIP und CETA werden wir natürlich jetzt die ganze Zeit auch in der Sendung so fortführen.
Interessant ist es jetzt folgendermaßen. Also seit 2014 wurde dieses jetzt erstmal eröffnet für die Verhandlung der Europäer und dem USA, also sprich TTIP. Dieses besteht jetzt, eigentlich soll es folgendermaßen funktionieren. Das TTIP ist ein Handelsabkommen. Hier werden unterschiedliche Handelswaren transportiert. Es geht um
Handelswaren,
Umwelt
und Dienstleistungen sind da auch von betroffen.
Genau, nicht nur das, auch medizinische Ware, auch Saatgut, eigentlich jegliche Art von Ware, die man über transportieren kann. Dienstleistung, da müssen wir vielleicht noch mal rangehen, was es bedeutet, weil natürlich werde ich jetzt keinen Taxifahrer aus New York hier, einen Taxifahrer in Frankfurt einstellen.
Ja, es geht da um die öffentliche Daseinsvorsorge zum Beispiel, also und Umweltschutz, solche Dinge.
Gesundheit.
Öffentliche Daseinsvorsorge, Krankenhäuser werden ja schon bei uns privatisiert, da gibt's ja den großen Trend. Wasserversorger könnten privatisiert werden und andere Dinge, die bisher über die kommunale Daseinsvorsorge oder die staatliche Daseinsvorsorge laufen, Straßenbau und etc. pp. Also diese Dinge sind dann auch alle, werden alle in dem Abkommen sozusagen frei verfügbar und würden privatisiert werden können.
Ja.
Und was vielleicht noch interessant ist, wenn so eine Privatisierung stattgefunden hat, dann kann von staatlicher Seite, so sieht das Abkommen im Moment aus, nicht einfach gesagt werden, wir ändern die Gesetze jetzt, also diese nationalstaatliche Souveränität wird da außer Kraft gesetzt, also man kann keine Gesetze dann ändern, ansonsten können, und das ist ja das Interessante und das auch das Perfide an dieser ganzen Geschichte, können die Unternehmen Regressansprüche geltend machen bei einem Schiedsgericht. Und da hat es schon einige Beispiele gegeben, also Also gerade eben haben wir gehört, Vattenfall hat ja schon geklagt. Dann war das gerade eben noch mit der Tabakindustrie, die geklagt hat. Und da werden dann auf einmal Milliarden Beträge aufgerufen, die der Steuerzahler dann, also die Staaten oder die Kommunen zu zahlen hätten.
Vielleicht... Also es ist ja sehr, sehr irre, weil CETA und TTIP ist eigentlich fast das gleiche Abkommen, bis auf kleine Veränderungen. Und zwar, es geht erstmal um verschiedene Länder. Einmal geht es um USA und Europa, das ist TTIP, und dann Kanada und Europa.
Und das ist CETA.
Richtig.
Wobei man, deswegen hatte ich das am Anfang gestellt, weil man könnte ja meinen, dass es vielleicht irgendwas, das C für Kanada steht. Nein, dafür steht es nicht.
Comprehensive. Und irre ist es schon, klar, wir wollen etwas abstimmen, wir wollen etwas verhandeln, wir wollen reingehen und schauen, was das eigentlich für uns hier in Europa bedeuten würde. Es sind in erster Linie, gibt es Folgendes zu sagen. Ich habe vorhin kurz erwähnt, dass 2014 erstmal CETA auch auf den Tisch kam, ist angekommen und wurde dann von verschiedenen EU-Parlamenten beziehungsweise Parteien gelesen, was sehr wenig angedeutet war. Dann ging es darum, dass natürlich diese ganzen Inhalte nicht verständlich waren. Das heißt, die mussten erstmal übersetzt werden. Dann hat das etwas länger gedauert für die verschiedenen EU-Staaten, es natürlich auf Italienisch, auf Deutsch, auf Französisch zu übersetzen, damit es zu verstehen ist. Hat jetzt auch einige Monate gedauert, über ein Jahr. Dann gab es schon mal wieder die ersten Schriften, die auf Deutsch in dem Falle waren. Und dazu gingen dann verschiedene Interessen der Parteien an dieses Schreiben ran.
Vielleicht könnte man noch sagen, weil du halt vorhin auch diese Geheimhaltung angesprochen hast. Also 2014, hast du ja gerade eben schon gesagt, kam das dann offiziell auf den Tisch. Aber 2009, also seit 2009 hat die EU-Kommission mit Kanada verhandelt. 5 Jahre im Geheimen. Und das ist also auch eine sehr interessante Sache, weil das ist ja etwas, was alle betreffen wird, bis in die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche hinein. Und eigentlich sind wir ja ein demokratisch verfasster Staat, beziehungsweise ein demokratisch verfasstes Europa. Und dass man dann über solche Dinge, die die Bevölkerung grundlegend betreffen werden, Geheimverhandlungen führt, die 5 Jahre wären, dann erst 2014 an die Öffentlichkeit kommen, das ist schon ein ganz schöner Hammer.
Ja, das ist wirklich der Hammer. Also der erste Handelsvertrag der EU, der privaten Schiedsgerichte, sieht Folgendes vor. Unternehmen können die Vertragsstaaten vor Tribunal verklagen, wenn sie ihre zukünftige Profiterwartung durch Gesetzgebundene eingeschränkt sehen.
Ja, also das könnte zum Beispiel der Fall sein beim Atomausstieg. Der Atomausstieg als solcher ist ja von der Bundesregierung beschlossen und Vattenfall ist ja auch Atomkraftwerksbetreiber, also die könnten dann hier durchaus klagen, beziehungsweise das haben sie ja auch schon versucht, und dort Gewinnverluste, die sie voraussichtlich gehabt hätten, dem Staat in Rechnung stellen. Was also auch ein Ding ist. Es geht also nicht nur um Verluste, die man tatsächlich hätte, sondern um vorausberechnete Gewinne, die man sich errechnet hatte, die man machen könnte. Und auch diese Gewinnverluste, also diese vorausberechneten Gewinnverluste, wären dann auch regressfähig.
Puh, Hammer.
Ja.
Hammer.
Also da geht es um Milliarden und die Gesetzgebung der einzelnen Staaten wären auch eingeschränkt. Das also ist auch so eine Sache, dass diese Schiedsgerichte eben keine demokratisch verfassten Organe sind, wie jetzt zum Beispiel unsere Amtsgerichte, Landgerichte, also die Verfassungsgerichte und das gesamte Rechtswesen, also die sogenannte Judikative, sind außerhalb der Rechtsnormen angesiedelt und werden von internationalen Anwaltssozietäten gebildet, diese Schiedsgerichte. Und dann gibt es also, so sieht das aus, drei Parteien geben. Es gibt einmal den Ankläger, den Verteidiger und dann gibt es den Schiedsmann. Und die entscheiden dann hinter verschlossener Tür, was dann geschieht. Und das Problem bei diesen Verträgen ist also auch, die sind völkerrechtlich bindend. Also wenn die EU TTIP und CETA tatsächlich verabschiedet, dann ist es so, die wirken noch 20 Jahre nach. Also wenn man sich jetzt in 20 Jahren überlegen würde oder in 10 Jahren, das wollen wir alles gar nicht, wir steigen da wieder aus, dann muss man noch 20 Jahre draufrechnen. Also wenn man 10 Jahren überlegen würde, CETA und TTIP zu beenden, würde es 30 Jahre dauern, bis die Europäische Union aus der Nummer raus wäre.
Eigentlich ist das eine Unverschämtheit. Also ich meine, wenn man sich überlegt, was man für Arbeitsverträge jetzt hier so bekommt, also ob ich jetzt von einem Lehrer ausgehe oder einer Erzieherin oder Kassiererin, es ist irrelevant. Die kriegen alle 6 Monate oder 12 Monate einen Arbeitsvertrag und damit ist das eigentlich gegessen. Also die Lehrer mal für 5 oder 10 Jahre einzustellen, das gibt's nicht mehr.
Ja, ja.
Also nicht in Hessen.
Ja, genau. Also das sind.
Aber 20 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ja, also es wird.
Also man muss halt sehen, dass also davon die transatlantischen Konzerne oder die internationalen Konzerne profitieren werden und dass es nicht darum geht, kleine Betriebe damit zu fördern oder die Wirtschaft anzukurbeln, sondern eigentlich ist es eher, könnte man jetzt mutmaßen, dass es der Versuch ist, der multinationalen Konzerne die Weltmacht zu übernehmen, also die Macht über durch die Wirtschaftlichkeit, die Macht über Staaten zu übernehmen, gibt es ja durchaus so New Order Geschichten, Verschwörungstheorien, denen ich mich jetzt hier auf keinen Fall anschließen möchte, aber Tatsache ist, dass diese Verhandlungen, die dort geführt werden, uns entmündigen als Bürger, also dass auch demokratische Strukturen, die erkämpft wurden mit Blut über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte hinweg. Also Mitbestimmung und Demokratie ist nicht etwas, was vom Himmel gefallen ist, sondern was die Menschen sich erkämpft haben hier in der Region. Das würde alles wegfallen. Oder beziehungsweise es würde halt deutlich eingeschränkt werden und wenn das gegen die Interessen dieser multinationalen Konzerne verstoßen würde, dann würde man die Staaten an die Kandare nehmen und die Regress fordern. Und das würde halt bedeuten, dass sozusagen die Staaten ausverkauft werden. Also 3 oder 4 dieser Verfahren und die Bundesrepublik ist pleite. Ich meine, wir sind sowieso pleite, aber wären dann sozusagen zahlungsunfähig. Und also, wir wären dann in der Hand der internationalen Konzerne, in der wir sowieso ja eigentlich schon sind. Aber
zum Teil ja, aber es sind immer noch Richtlinien und auch Umweltschutzgesetze oder Dienstleistungen, die noch unter bestimmten Rechten vorbehalten sind. Übrigens, die EU-Kommission hat das genau, wie der Nils das gerade beschrieben hat, in Frage gestellt und haben eine EU Naturschutzrichtlinie, einen sogenannten Fitness-Check, wird da in der EU genannt. Die bisherige Fokussierung auf Interessen der Wirtschaft sowie die Verhandlungen zu dem Freihandelsabkommen TTIP und CETA verstärkt die Sorge, dass die vorherrschenden Vorsorgeprinzipien vergleichsweise hohen Umweltschutzstandards den EU aufgewichtet werden können. Das heißt, die EU-Kommission warnt, dass es Umwelt- und Naturschutzverbände geben wird, die das nicht zulassen werden, weil eben aus verschiedenen Gründen und natürlich auch verschiedene Bereiche nicht mehr in diesem TTIP oder CETIP anerkannt werden oder berücksichtigt werden. Also es gab einen Brief ganz offiziell von mittlerweile jetzt einigen Bürgern sowieso, die unterschrieben haben per Petition und anderen Möglichkeiten gegen TTIP oder CETA zu sein, haben sich natürlich auch Naturschutzverbände zusammengetan wie NABU oder BUND oder WWF oder DNR und haben Herrn Juncker einen Brief geschrieben und ihm ausdrücklich, übrigens ganz frisch ist das, das ist jetzt gerade eine Woche alt, ihn darauf hingewiesen, dass es eben viele Menschen gibt, die halt eben die Flora und Fauna, das Habitat-Richtlinien in der EU berücksichtigt werden sollen und dass durch diese Abkommen, die in CETA und TTIP stehen, dieses überhaupt nicht berücksichtigt wird. Unabhängig davon gab es auch eine Umfrage der europäischen Bürger und Bürgerinnen in 16 Ländern und da haben zu 80% aller Bürger in Europa dafür plädiert, für mehr Erhalt für Naturschutz, für mehr Erhalt für humanitäres Dasein, zum Schutz von Flora und Fauna, zum Schutz von Naturschutzgebieten, Vogelschutzgebieten und natürlich ganz, ganz wichtig auch zum Schutz des Arbeitsrechts und der Arbeitsqualitäten der Bürger und Bürgerinnen in Europa.
Ja, also was man da vielleicht noch dazu sagen kann, ist, also es wird dann auch so sein, dass also wird von einem lebenden, also von einem lebendigen Abkommen gesprochen bei CETA. Und das ist also so ein, soll ein Regulierungsrat eingerichtet werden. Und der soll aus nicht gewählten Bürokraten besetzt werden. Also das sind keine demokratisch legitimierten Leute, sondern das sind Berufsbeamte. Und die sollen dann Gesetzesvorhaben der Parlamente daraufhin prüfen, ob sie denn die Handelsinteressen beeinträchtigen können. Und ist ganz klar, dass also sozusagen der Wirtschaftslobbyisten Tür und Tor geöffnet wird, um Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen, die ja eigentlich nach dem Gesetz unabhängig stattfinden sollen. Also eben das demokratische Prinzip. Aber vielleicht könnten wir, weil...
Ich habe noch eins dazu. Ja, also ist ganz wichtig. Also dieser Fitnesscheck, von dem wir gerade gesprochen haben, und das ist nämlich eine ganz heiße Phase gerade, und deshalb berichten wir auch darüber hier im ABS-Magazin. Dieser Fitnesscheck, also sprich EU-Naturschutzrichtlinien, endet übrigens im Juli diesen letzten Jahres 2015. Es soll neu eingerichtet werden. Und darin sollen natürlich auch ganz bestimmte Richtlinien wieder erfrischt und erneuert werden, beziehungsweise ganz wichtig auch alte behalten werden. Das heißt, die sind gerade in der Planung, auch die Gesetze zu ändern, um eben die Richtlinien zu senken, damit natürlich bestimmte Handelsabkommen, in dem Beispiel, den wir jetzt haben, TTIP und CETA, auch einfacher Unternehmen haben, sich in Staaten zu kaufen und dort ihre Produkte zu verkaufen.
Ja, und das geht dann also auch so weit, dass diese Gesetzesentwürfe, die aus dem Verkehr gezogen werden sollen, werden noch bevor Parlamente und die Öffentlichkeit davon eigentlich erfahren, sollen die gestrichen werden können von diesem Kontrollrat, Regulierungsrat, der da eingerichtet werden soll. Und was dann noch das Beste ist, Vertragsveränderungen, also und Erweiterungen können im Nachhinein auch ohne Zustimmung der demokratischen gewählten Parlamente erteilt werden. Also das ist ein Ding, das ist der Rückschritt in autoritäre, absolutistische Zeiten, der uns da bevorsteht.
Also, ja, das ist jetzt die Frage wirklich, wir müssen noch tiefer darin reingehen und das zu bearbeiten. Ganz wichtig wäre es, dass die Menschen, die da draußen jetzt ABS-Magazin hören, sich wirklich mal selbst noch mal Gedanken machen und recherchieren.
Aber vielleicht kann man noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil unsere Gäste sind jetzt nämlich auch schon da, was das denn tatsächlich, wir haben vorhin von der öffentlichen Daseinsvorsorge gesprochen, also da geht es um Stromversorgung, um Bildung, um Gesundheit, Universitäten und diese ganzen Dinge, was damit eigentlich gemeint ist. Also es geht auch um ökologische Fragen, hatten wir ja gerade eben gesagt. Also CETA soll außerdem ökologische und soziale Vergabekriterien in den öffentlichen Beschaffungen in Frage stellen und damit ein zentrales Element in der kommunalen Selbstverwaltung außer Kraft setzen. Also auch Sozial- und Arbeitsstandards sind durch CETA von Ausfüllung bedroht und ausländische Investoren könnten unter CETA sogar gegen neue Steuern und Abgaben Klage erheben. Etwa eine Vermögenssteuer wäre dann auszuhebeln, also dieses berühmte Shareholder Value könnte man dann ganz vermeiden beziehungsweise auf ein minimales Maß reduzieren. Und es gibt natürlich da keine Möglichkeit, dagegen zu klagen. Und die öffentliche Förderung von Kultureinrichtungen ist ebenfalls gefährdet. Also in den USA ist es zum Beispiel so, da gibt es kaum oder so meines Wissens fast gar keine öffentlichen Orchester, sondern das sind alles private Orchester, die also finanziell sich selber decken müssen. Wir haben aber hier in Deutschland oder eine ganz besondere Situation, dass es hier unheimlich viel staatlich geförderte Kultur gibt und die müsste dann nach diesen Handelsabkommen auch abgebaut werden. Das hieße also, Theater müssten stillgelegt werden, große Orchester müssten stillgelegt werden. Da gibt es ja etliche hier in diesem Land, Berliner Philharmonie, Gewandhausorchester und. Die würden dann alle zur Disposition stehen. Entweder sie würden dann privatisiert und könnten sich irgendwie über Wasser halten, würde also auch der Arbeitslosigkeit unter den Kulturschaffenden Kulturschaffende sowieso sehr groß ist und der Druck für Kulturschaffende in diesem Land ist sowieso ziemlich heftig. Der würde sich noch verschärfen. Und dann kann man vielleicht noch sagen, dass also CETA auch auf andere Bereiche abzielt. Also Gentechnik, Fracking ist da zu nennen. Also Fracking ist ja eine Methode, wie man aus Schiefergestein Öl gewinnt. Also aus Schiefergasen kann man Schiefergasförderung, so genau, das ist die Fracking. Und das führt zu erheblichen, oder wird behauptet zumindest von Umweltschutzorganisationen, zu erheblichen Beeinträchtigungen in der Ökologie, also Grundwasserverunreinigung etc. Fracking ist zum Beispiel etwas, womit man also an Regionen rankommen kann und Erdgas fördern kann. Das konnte man früher bisher nicht. Und das ist also eine ganz gefährliche Sache eigentlich, weil da unheimlich viel Gifte in die Umwelt gelangen, von dem man noch gar nicht absehen kann, wie die sich dann letztendlich auf uns auswirken. Und was man da vielleicht noch dazu sagen kann, es gibt also das NAFTA-Abkommen, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen, das ist also zwischen USA, Kanada und Mexiko geschlossen worden. Ja. Und da kam es dazu, dass also in der Provinz Quebec die dortige Landesregierung, also die Provinzregierung, Quebec, kanadischer Bundesstaat, verklagt wurde, weil sie gesagt haben, wir stoppen das Fracking per Gesetz, und da kommen jetzt auf Quebec kommen da große Regressforderungen zu, obwohl sie eigentlich nur die Ökologie und die Gesundheit ihrer Bürger schützen wollten. Also.
Ja, so verheerend ist das mit CETA, TTIP oder überhaupt Freihandelsabkommen.
Und deswegen würde ich mich auch gerne nochmal dem aus diesem Beitrag, den wir am Anfang gebracht haben, dem Resümee anschließen.
Was können wir tun?
Was können wir tun? Also zum einen können wir unsere Bundestagsabgeordneten direkt ansprechen. Die sind ja auch immer in ihren Wahlkreisen vor Ort, was sie davon halten, was sie dagegen tun, was für Initiativen sie ergreifen. Dann geht es aber nicht nur um den Bundestag, sondern es geht ja auch um Landtag, also auch Landtage sind davon betroffen, Städte und natürlich auch das Europaparlament. Und wir alle haben, oder sollten zumindest, unsere Abgeordneten gewählt haben, und die Abgeordneten unseres Wahlkreises, die im Europaparlament sitzen, denen sollten wir genauso auf die Füße treten wie den Bundestag, also im übertragenen Sinne natürlich, nämlich Fragen stellen, Fragen, Fragen, Fragen. Und Arbeitsaufträge damit auch an die vergeben. Denn die sind ja gewählt worden, nicht damit sie das tun, was sie wollen, sondern damit sie den Bürgerwillen im Parlament vertreten können.
Ja, und nicht nur das, sondern es gibt auch einige Seiten im Netz, da könnt ihr so viel finden. Also ich empfehle jetzt zum Beispiel euroaktiv.de, das ist europaweit, zieht sich so ein bisschen über das Europäische Parlament und die Kommission und was sie so machen und welche Themen sie dort bearbeiten. Also das war jetzt einmal für die BRD vom Nils und für euch auch EU ganz empfehlenswert, zum Beispiel euroaktiv.de. Ja,
gut, das dann. Beenden wir das Thema jetzt um 16.27 Uhr und 53 Sekunden. Und du hast uns was vorbereitet.
Ja, ich habe jetzt noch einen Song. Wir begrüßen unsere Gäste gleich. Wir bedanken uns und bis gleich.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun es auch nicht, aber wir hätten mal.
Ja, das war jetzt erstmal hier ABS Magazin mit dem Thema TTIP und CETA und was es so auf sich hat. Ja, wir würden euch empfehlen, einfach euch zu informieren und immer wieder auch alleine kurz Zeitung lesen oder auch mal im Netz euch Informationen darüber zu holen.
Oder auch ruhig länger Zeitung lesen, nicht nur kurz.
Oder auch länger, zum Entspannen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wir begrüßen jetzt erstmal unsere Gäste hier. Wir haben zwei Gäste hier, und zwar aufgrund von 25 Jahre Kulturwerkstatt hier in Bornheim Nordend in der Germaniastraße. Und man nennt ihn auch Germania-Bunker. Und der hat 25 Jahre. 25 Jahre ist eine lange Zeit. Und ich begrüße jetzt erstmal Maria Schmidt und Fritz Müller. Seid gegrüßt.
Hallo.
Ja, ihr seid beide, ich sag mal, relativ nah zusammengekommen und auch habt diesen Bunker oder auch die Koordination des Bunkers gestartet als Waggon e.V. Was ist genau Waggon, vielleicht Fritz, und wie hast du damit begonnen?
Also begonnen habe ich in der Arbeit der Jugendverbände. Das war damals die Naturfreunde Jugend. Die hat lange so eine sehr politisch orientierte Bildungsarbeit gemacht und irgendwann hatten die Leute aber mehr Lust darauf, Kulturarbeit mit Jugendlichen zu machen. Und da haben wir Rockworkshops gemacht, da im Bunker auch schon. Und dann kam die Idee, einen eigenen Verein zu gründen, der Konzeptionen für Jugendkulturarbeit entwickelt, und die haben fast zwangsläufig dazu geführt, dass man sich mit den Bunkern beschäftigt hat, weil ganz viel Musik schon damals selbst organisiert in den Bunkern stattfand.
Mhm. Stellst du dich gerade nochmal vor, so, was ist deine Aufgabe jetzt im Bunker als Waggon e.V.?
Also meine Ausbildung ist Musiker, also Musiklehrer eigentlich, um es mal so zu nehmen. Aber ich hatte keine Lust, an die Schule zu gehen. Da war ich 13 Jahre lang. Und insofern habe ich mir so ein bisschen freiere Gefilde gesucht. Mhm. Und meine Arbeit bei Waggon ist aber, zusammen mit der Maria, das Ganze auch zu organisieren. Und zum Teil auch selbst ein paar Gruppen so ein bisschen anzuleiten. Ich habe einen Chor und die anonymen Saxophoniker. Das ist eine Truppe, die da auch probt.
Mhm. Und jetzt vielleicht kurz zu Maria. Wie bist du da eingestiegen? Warst du bei Waggon? Man muss dazu sagen, Kiek e.V. hat auch seine Basis in Kultur, in der Kulturwerkstatt. Wie war das denn bei dir, Maria?
Also ich bin eingestiegen 1991. Mhm. Und zwar, ich war vorher unterwegs als Musikerin, hat in der Band gespielt. Mhm. Point Blank hießen die da und auch Strapaz, also diversen Bands gespielt, geprobt eigentlich im Heddernheimer Bunker. Und ich bin da eingestiegen, als die Bunker sozusagen die Gefahr liefen, verkauft zu werden. Und damals die Parole war, Ende der Bunker-Ära ist gekommen und sozusagen Kick 91 52 Bands organisiert hat, die Konzerte gegeben haben in allen Frankfurter Clubs und auf der Messe. Und da habe ich erstmal 3 Monate bei Kick mitgearbeitet und bin da eingestiegen. Wir saßen aber alle zusammen in einem Büro, der Seppel, der Fritz und ich und ungefähr noch 5 weitere Mitarbeiter. Es war relativ eng, es war relativ voll, aber wir haben eine großartige Zeit auch zusammen gehabt. Ja.
Vielleicht kann man noch mal ganz kurz auf die Bunker eingehen. Bunker, für diejenigen, die es nicht wissen, oder man sollte es eigentlich wissen, wenn man Radio X hört, aber trotzdem, das waren die Stätten in den späten 70er und den 80ern, wo Bands günstig Proberäume von der Stadt Frankfurt bekommen haben, oder?
Also das waren, die Bunker waren Eigentum des Bundesvermögensamtes. Die waren teilweise untervermietet an die Feuerwehren, Brand, also sowas. Aber die hatten mit der Stadt Frankfurt erstmal wenig zu tun. Eigentlich gar nichts. Ja.
Aber es waren zumindest Proberäume.
Es waren Proberäume selbst, wild selbst organisiert. Es gab keine Bunkervereine, meistens nicht. Mhm. Und eigentlich hat man gesagt, oder ist ein Raum frei und hat angefangen zu proben. Ich glaube, so lief das eher.
Die Bunker waren ja auch ideal, weil eben dick Beton hat man draußen wenig gehört. Man hatte drinnen auch seine Ruhe. Und dann kam die Zeit, auf die du jetzt angespielt hast, dass mit den Bunkern was passieren sollte, dass die dann aufgelöst, verkauft werden soll. In Sachsenhausen gab es mal einen Bunker, da war früher ewig so ein Trödelmarkt drin, der ist dann abgerissen worden. Da ist heute neu, schön und modern ein Legoland entstanden für, ich weiß nicht, 300 Mietparteien. Also da habt ihr versucht, das aufzuhalten.
Die sollten, die meisten Bunker waren in der Zivilschutzbindung. Das heißt, die sollten eigentlich noch umgerüstet werden als Atom, vor dem drohenden Atomkrieg, um als Schutz zu dienen, ja, was ja irgendwie...
Ja, irgendwann hat man dann festgestellt, dass die Russen eigentlich gar keinen Bock haben, uns anzugreifen. Und dann wurden die meisten dieser Dinger aus der Zivilschutzbindung entlassen. Mhm. Das war nur dann manchmal so ein bisschen, gab es so eine Zeitverschiebung, weil 1988 wurde in der Freilichgradstraße noch ein riesen Musikbunker leergeräumt mit der Begründung, da sollten also Zivilschutzmaßnahmen, dafür sollte der ausgebaut werden. Und die Musiker hatten da viel Zeit und Geld organisiert, hatten Studios drin, Proberäume und so weiter. Die sind also rausgeflogen und seitdem steht dieser Bunker halt leer. Mhm. Und das hat die Musiker natürlich sehr gewurmt. Und als es dann generell hieß, die Bunker sollen eventuell abgerissen werden, dann wurden die Musiker halt initiativ, was ja eigentlich nicht so oft geschieht.
Ja, aber da hat man ein gemeinsames Ziel gehabt und hat sich dann auch solidarisiert. Übrig geblieben sind jetzt in Frankfurt einmal in der Germaniastraße.
Also die Stadt hat die Bunker gekauft, das war unser Bestreben, das heißt auch passiert.
Heddernheim,
Schmickstraße, Schmidtstraße, Leunerstraße, Germaniastraße.
Genau.
Das waren sie, oder?
Ja. Mehr gibt's, also es wird gerade eine abgerissen in Rödelheim. Also gerade jetzt wird gerade ein Abriss.
Also diese 5 Bunker hat die Stadt Frankfurt gekauft. Mit Unterstützung der Rockbeauftragten, der Emra Tennagels, die da die uns sehr unterstützt hat und auch immer noch tut.
Und dann kam halt eben die Zeit 91 für euch nach einem gewissen Vorlauf, dass ihr Waggon als Kulturinitiative gegründet habt. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wieso der Vorlauf war aus der Geschichte.
Waggon gab es schon vorher. Wie gesagt, das war so diese Jugendkulturszene, die da Konzeptionen entwickelt hat. Was dann 1991 hinzukam, war eben dieser Kick, dieser gigantische Kick, wo die Frankfurter Musiker sich zusammengetan haben und kennengelernt. Und insofern war, glaube ich, das besonders Glückliche für die Kulturwerkstatt, dass es da halt diese Zusammenarbeit gab von den Leuten, die auch mit Organisationen sich auskannten, die Konzeptionen hatten, auch für Workshops und für eine stetige Kulturarbeit, die auch Freiräume schafft für die Jugendlichen. Und das kam zusammen mit der freien Musikszene, sodass wir sozusagen dann das so gemacht haben, dass die Musiker, die entweder in Rockbands, in Jazzbands aktiv waren, die haben dann bei uns unterrichtet.
Das läuft ja eigentlich immer noch so. Also ihr habt irgendwann mal 91 angefangen und hattet dann irgendwie 2 Bands und oder 50 Bands, die dafür waren. Sind die dann alle in den Bunker rein? Oder wie hat sich das entwickelt, dass jetzt der Germania-Bunker, die Kulturwerkstatt, jetzt so entstanden ist, wie sie...
Also die Bands haben schon immer in Bunkern geprobt. Wir haben 91 dafür gekämpft, dass die bleiben können. Da wurden die Bunkervereine gegründet und die Stadt hat 92 die Bunker gekauft, 94, also dann, und dann konnten die Bands bleiben. Die Kulturwerkstatt war ein Zentrum, hat sich als Zentrum entwickelt, in dem es Weiterbildung gab, das war das Büro von KICK auch, da haben die Tagungen oder Sitzungen stattgefunden und da gab es die Workshops und wir haben ein gigantisches, sage ich jetzt mal, Weiterbildungsprogramm auch gestartet. Das fing an mit Rock-Workshops, das ging dann, oder Jazz-Workshops, das ging weiter mit einem Bildungsurlaub, den wir 3-4 Mal gemacht haben, jeweils eine Woche lang mit Dozenten aus und Dozentinnen aus Köln und 50 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Interessant ist auch, oder wichtig ist hier noch zu bemerken, dass wir uns auch bemüht haben, dieses Kulturzentrum auch in Zusammenarbeit mit Kulturvereinen aus anderen Sparten aufzubauen. Es war zum Beispiel sehr lange auch im Bunker die Medienwerkstatt Frankfurt angesiedelt und die Theaterkompanie Tagträumer ist immer noch da zu erreichen. Und mit denen arbeiten wir immer auch noch zusammen und da gab es immer spannende Projekte auch. Also sei es, dass wir mit der Medienwerkstatt Videoclips damals gemacht haben für Bands, als das gerade aktuell war. Oder wir haben ein Musiktheaterprojekt aufgezogen mit der Theaterkompanie Tagträumer, wo es um den Komponisten Kurt Weill ging. Also das waren immer sehr schöne Berührungspunkte und dadurch wurde das Zentrum halt interessanter und bunter und vielfältiger.
Vor allen Dingen generationsübergreifend. Also wenn ich das jetzt höre, gibt es da natürlich die Profimusiker, die jetzt direkt aus den Hochschulen, Akademien rauskommen, genauso wie dann eben dann kleine Projekte mit Kindern oder Jugendlichen.
Aber es gibt ja auch die Projekte für die nicht mehr Jugendlichen, also die sich interessieren für Musik und für gemeinsam Musik machen mit anderen. Da habt ihr ja auch Angebote. Vielleicht könnt ihr dieses Kursprogramm mal ein bisschen erläutern, was da so im Einzelnen an Möglichkeiten besteht.
Also es geht über wirklich von allen Altersklassen, von 8 oder von 6 bis 80. Wir haben ganz viele fest probende Ensembles, angeleitete Ensembles, von Profis angeleitete Ensembles. Das geht über Salsa, Ska- und Reggae-Ensemble, Jazz-Ensembles, Bebop, Hardbop, die diverse Dinge, bis zu Kinderrock-Ensembles, Kinder-Jazz-Ensembles und auch natürlich Unterricht für Kinder. Das sind die festen Sachen sozusagen für Kinder und Erwachsene. Und wir bieten aber auch Workshops an, also Bossa Nova-Gitarre oder Jazz.
Rocketta oder diese Frauenmusik.
Frauenmusikwoche ist auch eine feste Institution, ist schon fast geworden. Die gibt es jedes Jahr in Schlitz, allerdings außerhalb. Eine ganze Woche Musik, ein Workshop mit mehreren Bands, den Frauen für Frauen von Frauen.
Genau, und das ist ja auch ein Schwerpunkt übrigens auch von Waggon, Zusammenarbeit mit der Frauenmusikbüro oder Melodiva, dass natürlich Frauen, junge Frauen oder auch Mädchen oder auch Damen in ihrer Kulturentwicklung gefördert werden.
Ganz interessant. Projekte für Frauen und Mädchen ist ein Schwerpunkt für uns auch, unter anderem die Frauenmusikwoche oder auch Rockette an hessenweites Rockmobil für Frauen und Mädchen. Und wir kooperieren eben auch mit vielen anderen Musik- oder anderen Initiativen in Frankfurt, also unter anderem die Frauenmusikwoche, aber es gibt auch andere Projekte.
Also es ist ja so, wenn du so lange in der Kulturlandschaft hier tätig bist, dann guckt man, mit wem kann man was zusammen machen. Also ganz wichtig ist jetzt für uns auch geworden, das Jazzland-Zusammenfluss. Das sind die Institute und Einrichtungen hier in Frankfurt, die sich mit der Jazzausbildung beschäftigen. Da ist die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst dabei, die Frankfurter Musikwerkstatt, die ja auch eine abgeschlossene staatlich anerkannte Jazz- und Popularmusikausbildung hat, die Musikschule Frankfurt und das Hochsche Konservatorium. Also alle, die sich mit Jazzausbildung beschäftigen, kommen da zusammen, tauschen sich aus und machen gemeinsame Veranstaltungen auch. Das ist eine sehr schöne Sache. Aber es gibt natürlich, wie gesagt, auch die anderen Kooperationen mit Theatergruppen oder natürlich auch eine ganz enge Kooperation mit Virus Musik, so dass wir da gucken, dass es auch genügend Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchsbands, für Newcomer-Bands gibt, aber auch für die Erwachsenen natürlich. Also wir arbeiten, wie gesagt, altersübergreifend.
Es gibt auch eine Kooperation mit dem Jugendhaus Heideplatz, die schon sehr lange besteht, also und jetzt auch mit der Kinderwerkstatt Bockenheim, also wo wir auch in dem Kinder- und Jugendbereich mit anderen Institutionen kooperieren.
Das ist ja eine riesen Plattform an Arbeit. Wie schafft ihr das denn alles? Macht ihr das alleine? Jetzt klar, Virus-Kick ist dabei.
Ich weiß, dass wir machen ja mit Virusmusik auch immer mal eine Redaktionssitzung im Bunker. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich da bin, sehe ich den Fritz und den Maria abends noch. Also wir beginnen so meistens um 19 Uhr und um 22 Uhr seid ihr auch noch da. Mhm. Wenn wir dann schon sagen, okay, jetzt reicht's für heute, wir gehen wieder. Wie sieht denn euer Arbeitspensum so aus und wie seid ihr alimentiert?
Also wir werden von der Stadt Frankfurt unterstützt und haben, also der Fritz hatte eine volle Stelle und ich habe eine Dreiviertelstelle. Ja, so sieht das aus. Und wir sind sozusagen, wir werden unterstützt, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Und wir könnten, die Arbeit ist viel mehr geworden, sagen wir mal, als sie mal war, aber...
Also wenn wir uns verdoppeln würden, dann würde es der Arbeit sehr zugutekommen. Also, aber das geht nun leider nicht. Also müssen wir irgendwie gucken, wie wir das hinkriegen. Und es läuft ganz gut, denke ich. Aber es ist sehr viel und hat natürlich auch ungewöhnliche Arbeitszeiten.
Ja, gut, das liegt natürlich auch in der Natur der Sache. Morgens um 7 Uhr wird nicht geprobt im Bunker. Wahrscheinlich
morgens
selten.
Um 7 Uhr würdet ihr uns auch nicht antreffen. Ja. Auch noch nicht um 9.
Ja gut, das also. Nein. Ja, bei Kulturschaffenden gehen die Uhren ja auch ein bisschen anders, ja, wie bei denen, die von... wie heißt das, 9-to-5-Workers, das ist da eben nicht. Aber diese Arbeit, das Pensum habt, liegt ja sicherlich auch daran, dass ihr im Laufe der Jahre also auch viel Entwicklungsarbeit in Frankfurt geleistet habt. Nur mal so eine kurze Nebenfrage. Ich weiß, dass Frankfurt spart, auch im Kulturbereich. Seid ihr davon betroffen, von Sparmaßnahmen?
Also es ist so, dass das Kulturamt uns wirklich dankenswerterweise konstant gefördert hat. Das ist sehr schön. Wir freuen uns auch sehr, dass der Kulturdezernent, der Dr. Felix Semmelroth, zu unserem Jubiläum kommen wird. Mhm.
Und sein letzter öffentlicher Auftritt als Kulturdezernent.
Nee, ne? Das glaube ich nicht. Nee, er hat gleich am Sonntag den nächsten nochmal. Da wird der Ludwig-Bahne-Preis verliehen. Also der ist schon noch unterwegs.
Ja, aber er wird ja jetzt abgelöst.
Genau, also er hat jetzt noch ein paar Termine, denke ich, im Juni. Und wie gesagt, das Kulturamt hat uns die ganze Zeit unterstützt und zwar am Anfang mit Projektförderung und mittlerweile auch als Institution, also eine institutionelle Förderung. Wir sind gewachsen, der Betrag ist gleich geblieben. Ich denke, das sagt, was wir erwirtschaften, sehr viel natürlich auch selber. Wir bei uns proben auch ganz viele Musiker, die natürlich auch ihren Beitrag leisten und so. Und die Teilnehmer zahlen auch ihre Beiträge.
Ja. Wie teuer ist denn so ein Workshop? Oder hängt es davon ab, wer den Workshop macht zum Beispiel?
Eine Gitarrenstunde.
Also was hast du vorhin gesagt, Maria? Salsa-Gitarre zum Beispiel.
Workshop kostet bei uns... Also das ist ein festes Ensemble, das braucht zweimal im Monat. Das kostet dann im Monat 46 Euro.
Pro Kopf.
Pro Kopf. Das sind zweimal drei Stunden Probe, angeleitete Probe. Das kostet 46 Euro. Ja. Und bei uns werden wir versuchen ein gerechtes System. Bei uns sei denn, wir fliegen mal Dozenten aus Amerika ein oder sowas auch schon vorkam. Die nicht nur wegen uns dann nach Deutschland gekommen, aber werden alle gleich bezahlt. Versuchen wir ein gerechtes System zu...
Und das da kommt ihr dann auch mit hin?
Bei sozialen Preisen zu halten. Wir versuchen auch, also bei uns kann jeder, der sagt, er hat nicht so viel Geld, kann er mäßig zahlen. Da verlangen wir auch keinen Nachweis über irgendein Einkommen. Ja, wir kommen hin. Ja, aber wäre Luft nach oben, sagen wir mal,
finanziell. Ihr seid ja auch ein Verein, da habt ihr auch Mitglieder wahrscheinlich, die zahlen.
Ja, wir sind jetzt nicht ein Verein, der es auf eine hohe Mitgliederzahl angelegt hat, sondern ein Verein von, sagen wir mal, so einer Gruppe, die sich da fest orientiert hat, da zusammenzuarbeiten.
Um das Projekt langfristig abzusichern.
Genau,
Also nicht um finanziell, um nicht um Finanzen zu generieren, sondern um das Projekt laufen zu halten.
Wir haben natürlich auch einen Förderkreis. Das heißt, die Leute können uns auch spenden und wir sind ja wie gesagt gemeinnützig. Dann gibt es auch eine Spendenquittung. Also das ist natürlich sehr gerne gesehen und wird auch von vielen Leuten gemacht.
Und das kann man dann auch erfahren auf eurer Seite, ne? Waggon e.V.
www.waggon.de,
das ist unser Waggon.de. Gut, da muss man aber aufpassen. Bei der Recherche habe ich festgestellt, es gibt mehrere Waggons. Es gibt noch einen Waggon in Offenbach, das ist was ganz anderes. Es gibt in Marburg noch Waggon, eine Waggonhalle oder so, glaube ich.
Wir schreiben uns mit dem G am Ende noch.
Ah, Waggon. Okay, gut, dass du das gesagt hast.
Ja, das ist hier eine ganz junge Dame eben gerade gewesen, und zwar Maraca MST. Dazu möchte ich gerne sagen, das war Girls That Rock, Maria, ne? Das war einer der Samplers, die entstanden sind, und zwar in der Zusammenarbeit, Förderung von jungen Musikerinnen.
Genau, zusammen mit dem Jugendhaus Heideplatz und dem Frauenmusikbüro. Und das war so ein Projekt, das haben wir für junge Mädchen und junge Bands veranstaltet. Es gab zwei Sampler und es gab einen Workshop, es gab ein Musikbusiness-Seminar und es gab ein Abschlusskonzert. Und das war eine ganz gute Zusammenstellung. Also die Mädels haben was gelernt, die haben sich selber untereinander, haben sich kennengelernt und ja, und wir hatten rauschende Konzerte im Singkasten.
Ja, und das war jetzt ein bisschen Vorgeschmack. Also falls ihr Interesse habt, zu erfahren weiterhin, wer das ist, was ist, schreibt einfach an virusmusik.de oder waggon.de, also waggon am Ende mit einem G. Da findet ihr auf jeden Fall ein paar Informationen. Du wolltest was sagen, Fritz? Schade. Gab's denn eigentlich auch so Samples für Jungs?
Ja, wir haben mit Kick zusammen ganz viele Sampler gemacht. Mit den Bands. Ja. Den ganzen wunderbaren Kick-Veranstaltungen.
Genau, da gibt's einige Samples.
Also legendär ist zum Beispiel von der Rockmesse der damals noch als Kassette rausgebrachte Sampler, die geilen Götter.
Aha. Ja, also sowas zum Beispiel. Oder Gedränge statt Plastik.
Ja, und da waren ja hauptsächlich Jungs drauf. Und da haben wir gedacht, wir müssen auch mal ein bisschen anderes, oder wir wollten mal ein bisschen anderes Schwergewicht auch schaffen.
Ja, das ist leider auch so in der Musikwelt, dass halt mehr männliche Menschen als weibliche Menschen da
die Musik meisten machen. Bands sind halt Jungsband, oder?
Genau, also... wir müssen hier leider schon fast ein Ding machen, Nils.
Vielleicht kann man auch nochmal sagen, dass also auch etliche Bands, die am Museumsuferfest auf der Bühne von Radio X, von Virus Radio, muss man ja genauer sagen, Virus Radio für Radio X die Bühne macht, auch etliche Bands aus dem Bunker spielen.
Genau, der ganze Sonntag ist immer von Waggon also belegt.
Die Musik, die wir vorhin im Gespräch so untergelegt haben, das waren die Jazz Leaks. Das ist eine Band, die auch da gespielt hat, mittlerweile so in der Form nicht mehr existiert. Aber also wer durchaus auch mal die Ergebnisse sehen möchte, es gab die anonymen Saxophoniker bei uns, Ganz viele.
Ohne Ende. Und also es geht noch weiter, weil ja. Wir haben nämlich jetzt...
auch dieses Jahr wieder, ja, bitte.
Genau, unsere Radio X-Bühne, die ist genehmigt, wir können die durchstarten, aber es geht jetzt am Wochenende jetzt richtig los. Und gleich im Virus wird der Kollege Bernd die ganze Musik, die am Wochenende, also jetzt Samstag und Sonntag spielen werden, im Bunker selbst, also im Waggon, wird es eine Veranstaltung geben, und zwar im Bunker selbst und auch im Hof. Ja, parallel ist auch das Berger Straßenfest. Ich hoffe, da kommen ein paar vorbei, gucken sich nochmal den Bunker von innen an. Würden wir uns sehr freuen. Für euch gilt das jetzt, und das ist jetzt mal eine ganz große Ausnahme. Die Moderatoren und Moderatorinnen gehen, aber ihr bleibt. Ihr werdet jetzt nochmal vom Hörnerv weiterhin hier. Ihr dürft weiterbleiben und euch hier ein bisschen berieseln und über eure Arbeit in der Kulturwerkstatt reden mit der Musik, die jetzt am Wochenende im Bunker zu hören ist. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Wir danken auch.
Danke, dass ihr da wart, Maria Fritz, oder noch da bleibt. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, Hochflohmarkt, 4. Juni, hast du gesagt, von 13 bis 17 Uhr hier in der Kurfürstenstraße 18 im Hinterhof mit Rahmenprogramm und natürlich, wie sich das gehört, auch Verkauf, Flohmarktverkauf.
Bockenheimer Bibliothek, es gibt die Gesellschaft für Jugendbeschäftigung, die auch hier im Haus gesettelt sind, die werden auch was verkaufen, also es ist nicht nur Radio X.
Ja, genau. Gibt natürlich auch Getränke, gibt Musik, gibt Märchen und ja. Ansonsten, wenn ihr Interesse an ABS-Magazin habt und diese Sendung nochmal nachhören wollt, dann schaltet morgen nochmal in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr ein, da läuft die Wiederholung. Oder ihr schaut auf unsere Internetseite www.abs-magazin.de. Da sind die Sendungen der letzten 450 Jahre, glaube ich, verewigt. Und dort könnt ihr die einzelnen Themen, die wir behandelt haben, auch gerne nochmal nachhören oder weiterempfehlen. Und das nächste ABS-Magazin folgt wie immer nächste Woche Mittwoch. Das ist der 8. Juni in der Zeit von 16 bis 17 Uhr und dort werden dann der Andi und der Torben für euch das Programm gestalten.
Ich danke dir, Nils.
Danke, Dada.
Und euch viel Spaß noch in der nächsten Stunde.
Dankeschön.
Ciao. Danke.